Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Zukunftskompetenzen-Podcast-Gespräch. Mein Name ist Jutta Kallis-Schweiger. Ich arbeite mit Menschen und Teams an der Kultivierung kreativer Zusammenarbeit. Und dafür nutze ich kognitive und somatische Methoden, weil ich überzeugt bin, dass wir Geist und Körper brauchen, um souverän mit Komplexität umzugehen und eben auch zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Christiane Mehr. Du bist seit 15 Jahren als Unternehmensberaterin mit Fokus auf Nachhaltigkeits- und Zukunftskommunikation tätig. Und vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen und sagen, was das bedeutet. Was ist das eigentlich, Zukunftskommunikation?
Ja, hallo. Hallo Jutta, danke für die Einladung. Ja, was heißt Zukunftskommunikation? Es heißt in meinen Augen nicht, fangen wir mal so an, es heißt nicht, dass wir darüber kommunizieren, ob wir morgen mit E-Autos fahren oder ob wir irgendwelche KI, benutzen und so weiter, sondern es heißt eigentlich, wie wir die Zukunft neu denken und wie sie in Zukunft, wie wir die Zukunft in Zukunft denken und wie wir sie heute denken. Und weil ich glaube, wir können mit der Welt von morgen in dem Sinn nicht umgehen, wie sie sich momentan entwickelt. Also früher war das recht einfach. Wir haben Pläne gemacht, die haben dann meistens auch gehalten. Und das findet heute nicht mehr statt. Und entsprechend müssen wir lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und nachdem wir alle soziale Wesen sind, reden, schreiben, hören, lesen, ja, ist das für mich das Thema mit Zukunftskommunikation, dass wir da einen Weg finden, mit der Welt von morgen umzugehen. Ganz
Jetzt muss
schön.
ich noch mal nachfragen kurz. Das
Ja.
war, du hast gesagt, es geht darum, wie wir die Zukunft in Zukunft denken. Und
Ja.
es ist ein Unterschied zu dem, wie wir die Zukunft heute denken. Hat
Also
das mit Geschwindigkeit zu tun oder
ja,
mit
für mich macht
Reizüberflutung oder?
ja, ich denke, also für mich ist Zukunft heute Zukunft. Also das sind für mich mittlerweile wirklich ich möchte jetzt nicht Synonyme sagen, aber ich finde, wir können nicht mehr über die Zukunft in dem Sinn, sie findet heute statt, genauso wie sie morgen stattfindet. Also wir sind ständig mit der Zukunft konfrontiert und entsprechend geht es einfach darum, wie wir die Zukunft kommunizieren. Und ja, heute wie morgen. Und vor allem, da finde ich es ganz schön oder wichtig, dass wir das dass wir gute Geschichten darüber erzählen. Also da meine ich jetzt nicht nur, dass wir irgendwie utopische Geschichten erzählen, sondern dass wir überhaupt anfangen, Geschichten zu erzählen. Weil der Mensch ja seit ja, Millionen Jahren über Geschichten miteinander unterhält und dadurch auch lernt. Und ich denke, wenn wir über Zukunftsgeschichten, Zukunftsstories über die Zukunft reden, über sie schreiben, lesen, dass wir uns dann ganz anders mit der Zukunft auseinandersetzen können.
Meinst du, dass das ermutigen kann?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist Sinn und Zweck, dass wir Mut fassen, uns mit der Welt von morgen, mit der Zukunft auseinanderzusetzen, sie auch gestalten zu lernen, indem wir uns Dinge vorstellen, indem wir Geschichten über die Zukunft erzählen. Und auf jeden Fall Mut. Also ich bin ein absoluter Gegner von diesen dystopischen, ich meine, ja, hin und wieder fällt es schwer, gebe ich zu, aber es nutzt ja nichts. Also ich würde jetzt sagen, es bringt nichts, wenn wir uns in diesen entmutigenden Geschichten wiederfinden. Wir müssen die Zukunft positiv angehen oder eben und wir können das nur, wenn wir wissen, dass wir sie gestalten können.
Und was glaubst du, fehlt uns in unserer Kultur am meisten? Oder meinst du, das ist ein globales Problem, das ist überall so?
Also ich glaube schon, dass wir in unserer westlichen Welt schon ein größeres Problem damit haben, glaube ich, eben weil wir so schnell unterwegs sind. Wobei ich kann nicht für jedes Land reden. Ich denke eher, dass es a wirklich eine Mindset-Geschichte ist. Ich glaube, dass uns gewisse Zugänge dazu fehlen. Die Reizüberflutung ist sicherlich ein Thema. Ich meine, wir kriegen tagtäglich so viele Informationen über alles Mögliche, was in der Welt so stattfindet, und wissen eigentlich gar nicht, wie wir damit umgehen sollen und können. Also von dem her glaube ich sehr wohl, dass uns eigentlich das Mindset dazu fehlt. Also die innere Entwicklung, die innere, ja.
Ist es vielleicht auch die innere Kapazität, weil es ja so viel ist an Informationen auch? Also mir geht es ganz oft persönlich so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss manchmal echt Pause machen. Ich kann dann nicht noch mehr Nachrichten konsumieren. Ich muss wirklich einfach pausieren, um das, was ich da alles an Informationen bekommen habe, überhaupt mal, also tatsächlich mal zu verdauen und zu
Ja.
integrieren auch diese Informationen. Ich habe das Gefühl, ich kann dem gar nicht mehr folgen in diesem Tempo und mir
Absolut.
fehlt wirklich die Kapazität
Ja, aber ich
tatsächlich.
glaube, die fehlt uns allen. Also ich glaube, wir sind auch gar nicht auf das ausgelegt, dass wir all diese Informationen, die wir heutzutage bekommen, irgendwie verarbeiten können. Also für mich war zum Beispiel, wir waren einmal 4 Wochen auf Kuba. Das war total spannend, weil da hat es kein Internet gegeben. Also es hat so auf öffentlichen Plätzen hat es Internet gegeben, aber sonst nirgendwo. Und im ersten Moment, also wo wir hinübergeflogen sind, haben wir gedacht, oh, das wird jetzt interessant, wie ich damit umgehe, oder? Keine E-Mails checken und nichts von der Welt mitbekommen. Und ich muss sagen, es war so unglaublich schön. Also es war so erholsam, weil man, und das, ich habe nicht einmal ansatzweise das Bedürfnis danach gehabt, abends einmal so auf irgendeinen öffentlichen Platz hinzugehen und irgendwie da was im Internet herumzuscrollen. Wobei das auch interessant war, mein Mann ist öfters hingegangen und der hat gesagt, das ist ein voll soziales Erlebnis dort, weil da sitzen alle Kubaner dort und unterhalten sich daneben her natürlich auch, trinken halt ihren Cuba Libre und so weiter. Aber also das war wirklich erholsam und ich denke, dass wir. Ja, ich glaube wirklich, das hat mit Kapazität zu tun, aber ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie ausgelegt waren, insofern, dass wir das alles irgendwie aufnehmen können und verarbeiten können, mit welchen Informationen wir heutzutage konfrontiert werden. Und das heißt, egal, ob es jetzt um Dinge geht, die jetzt passieren oder über in irgendeiner Form, was man von der Zukunft zu erwarten hat. Also ich glaube, ja, und ich glaube, es wird jedem hin und wieder so gut tun, sich zu sagen, okay, jetzt mal nehme mal eine Auszeit und konsumiere halt nicht so viele Medien. Und ja, also mir geht es da ähnlich wie du. Ich habe irgendwann einmal beschlossen, so viel kann ich mir gar nicht mehr anhören und anschauen. Ja.
Ja, und dieses Gespür für sich selbst überhaupt auch zu haben und sich zu erlauben, diese Grenze auch zu ziehen, ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer, weil ich selbst erlebe immer wieder auch Menschen, die sich sehr unter Druck gesetzt fühlen, mithalten zu müssen und dem Ganzen eben sich anzupassen und noch schneller zu werden und auch noch schneller diese Dinge abzuarbeiten. Und der Qualitätsverlust, der dadurch entsteht, der ist auch vielen, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Aber wir haben jetzt so viele Themen hier auf dem Tisch. Das eine ist das Thema Geschichten. Jetzt ist das, hast du gesagt, du glaubst, wir brauchen viel mehr gute Geschichten, um auch wieder Zukunft gestalten zu lernen. Dann hast du von Kuba erzählt und davon, dass die Leute auf dem Platz da sitzen und eben sich erzählen. Ja, und früher war es ja bei uns auch so. Wir haben dadurch, dass es eben viele Medien nicht gab, haben wir uns abends Geschichten erzählt. Und also ich selbst kenne das aus meiner Kindheit noch, dass
Was
wir sehr
schön.
viel miteinander gesprochen haben. Wir machen das zu Hause bis heute, dass wir zusammen Abendessen und uns erzählen. Und es wird immer weniger. Und ich würde so gerne von dir nochmal wissen, wo du genau den Wert siehst im Geschichten erzählen und wo du vielleicht auch da gute Erfahrungen gemacht hast.
Also der Wert von Geschichten ist von mir einerseits wirklich der, dass es etwas Rundes ist. Also es hat einen Anfang, es hat so die klassische Geschichte hat eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Schluss. Das ist was Schönes. Also da kann man dranbleiben. Ich glaube, wenn wir uns einfach nur Fakten, Fakten, Fakten erzählen, ist ein bisschen schwierig, da steigt mir irgendwann aus. Aber Geschichte ist was Schönes, was Rundes, wo man dranbleiben kann, wo man vielleicht kurz auch mal aussteigen kann, aber man kommt dann eh wieder rein. Ich glaube auch, dass wir, also eben, ich denke mal einfach früher oder in anderen Kulturen ist es ja nach wie vor so, dass man einfach wirklich sich Geschichten vom Tag erzählt hat. Oder was eben, wie das bei euch ist, man erzählt sich halt, und es sind meistens Geschichten, oder? Man erzählt sich ja nicht einfach nur Fakten, sondern man erzählt sich irgendwie, was man am Tag erlebt hat, und irgendwie ist es immer eine Geschichte. Und die sind für mich, also in meinen Augen sind sie eingängiger. Und ich glaube, wenn wir mit der Welt von morgen umgehen lernen wollen, dann müssen wir sie verständlicher machen. Und Geschichten schaffen das. Geschichten sind dazu da, dass sie die Dinge auf eine leichtere Art verständlich machen. Und eben, ich glaube, dass das früher auch bei uns, oder halt, es war früher auch bei uns, es gibt aber eben nach wie vor Kulturen und Länder, wo das gang und gäbe ist, dass man sich halt eben zusammensitzt mit der Familie und sich Geschichten erzählt. Das sind auch eben das Geschichtenerzählen generell einfach ganz was Wichtiges. Wenn Ältere den Jüngeren Geschichten von früher erzählen und ja, ich finde zum Beispiel auch Stille Post ganz toll. Das, also ich das als Kind habe ich das geliebt, weil man wirklich am Schluss einfach was zum Teil komplett anderes herausbekommen hat. Aber es ist eigentlich eine wunderschöne Art, Geschichten zu erzählen und Geschichten miteinander zu entwickeln. Ja, von dem her finde ich eben auch dieses gemeinsame Geschichten entwickeln oder erzählen ganz was Schönes.
Ich weiß ja von dir, dass du viel Zeit in Tansania verbracht hast und dass das für dich auch große Veränderungen mit sich gebracht hat, weil du eben dort sehr wichtige Erfahrungen für dich selbst gemacht hast, aber eben auch Erfahrungen mitbringen konntest, aus denen du heute schöpfst für dich selbst, aber eben halt auch für deine Arbeit. Magst du uns ein bisschen davon erzählen?
Ja, voll gern. Also was mir in Tansania, das ist eines dieser Länder, wo für mich klar war, okay, da funktionieren die Dinge noch, wie eben Familienbezug. Man sitzt zusammen, man unterhält sich, man hilft einander. Also dieses sich um andere zu kümmern, ist da ganz wichtig. Natürlich aus einem, wie soll ich sagen, aus einer sozialen Notwendigkeit heraus auch. Ich meine, bei uns ist einfach, man ist versichert, man hat alle möglichen Hilfen und Unterstützungen, bekommt man vom Staat und mehr oder weniger. Und man verlässt sich einfach darauf. Also ist so, man pocht darauf, bei uns ist das so. Und gefühlt denkt man vielleicht, man braucht eigentlich die anderen nicht mehr. Man braucht die Familie nicht mehr so, wie man sie in anderen Ländern braucht. Und in Tansania ist es natürlich nach wie vor so, dass man eine Familie auch als Unterstützung braucht, wenn man krank ist und so weiter. Aber es funktioniert wirklich noch. Also es ist nicht nur, wenn man krank ist, sondern es ist einfach ein soziales Gefüge noch da. Übrigens, die Familie geht da wesentlich weiter. Also da geht es auch nicht darum, ist jetzt das diese kleine Kernfamilie. Kinder wachsen zum Beispiel in Tansania dort auf, wo die Eltern wissen, da geht es meinen Kindern schlussendlich besser. Also wenn eine Mutter merkt, okay, ihr nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass ich mein Kind gut durchbringe, dann schaut mal, wo im Familiengefüge das möglich ist, und dann wachsen die halt, keine Ahnung, bei einem Bruder auf oder so, oder halt bei einem Onkel. Weil es geht wirklich darum, dass man ihnen die besten Möglichkeiten gibt. Und die Familie, für die ist das irgendwie total okay und normal. Also die leben das so. Da wird nicht irgendwie herumgetan, sondern dann wächst das Kind halt irgendwo anders auf. Und das war wirklich schön. Und diese Community, die gibt es wirklich noch in Tansania. Dieses Leben in der Community, dieses sich um andere kümmern. Und wir haben das selbst, ich meine, wir waren 3 Monate dort und normalerweise ist das jetzt, es ist natürlich auf der einen Seite lang, auf der anderen Seite ist es eigentlich gar keine Zeit, wo man in einem Land lebt. Aber nachdem wir wirklich, also wir waren jetzt nicht irgendwo in einem Urlaubsgebiet, sondern eigentlich in so einer Landwirtschaftsstadt, wo man, ja, wo man wirklich auch in einem eigenen Haus gewohnt haben mit unserem Vermieter rundherum. Und wir waren Teil von dieser kleinen Community dort. Und das war wirklich schön. Also, weil man hat uns jeden Tag, wenn wir aus dem Haus gegangen sind, hat man uns begrüßt. Also mir gegenseitig, in Tansania begrüßt man sich so 3-mal hin und her. Also hallo, wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Also das ist unglaublich. Und das ist wirklich schön, dass man merkt, also dass dieses Gemeinsame noch da ist. Und da finde ich, also das hat mich nachhaltig geprägt, weil ich merke, bei uns werden wir immer, möchte es nicht unsozial nennen, aber in der Hinsicht unsozial, dass man wirklich, man zieht sich zurück, man so dieses Nachbarschaftshilfe-Thema gibt es bei uns immer seltener. Ich möchte nicht behaupten, dass es es gar nicht mehr gibt, aber es wird immer seltener. Man kennt einander, es ist alles sehr anonym, also man kennt einander nicht mehr. Und sowas ist in Tansania eigentlich nicht mehr wirklich, also das gibt es nach wie vor dort, dieses Community-Gefüge.
Dann würdest du auch sagen, dass dort Probleme gemeinsam gelöst werden? Also, dass es vielmehr so ist, dass man auch mit einer Selbstverständlichkeit auf andere zugeht und sagt, ich habe diese Herausforderung, kannst du mir helfen, das zu lösen?
Also
Was
so wie
ja in unserer Gesellschaft eben auch vielen Menschen einfach sehr schwer fällt, um Hilfe zu bitten und auch Support einzufordern und auch zu sagen, gemeinsam sind wir wesentlich stärker. Also lass uns bitte unsere Energien bündeln. Es ist bei uns ja sehr viel, ich boxe mich allein durch, ich muss mich allein durchkämpfen. Und dieses aktiv um Hilfe bitten, ist das etwas, was du sagst, was da noch stattfindet?
Also so wie wir es erlebt haben, ja, sehr wohl. Wenn man ein Problem hat und man fragt um Hilfe, dann wird einem tatsächlich geholfen. Also ja, das stimmt, bei uns ist das wirklich mehr und mehr verloren gegangen. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo man auch wieder hier le lernen und leben könnten. Weil man ist ja nicht schwach, nur weil man mal um Hilfe bittet. Oder wenn man mal, und eben wie du sagst, gemeinsam geht vieles viel leichter. Und ja, also das, so wie wir es erlebt haben, muss ich sagen, ja, war das wirklich etwas, was man noch in Tansania erlebt.
Was glaubst du, woran liegt das, dass uns das so schwer fällt, um Hilfe zu bitten? Weil ich würde behaupten, wenn ich irgendwo hingehe und ich würde genau das tun, sagen, könnt ihr mich bitte unterstützen? Ich habe dieses Problem, ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, mir würde geholfen werden.
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube auch nicht, dass es als Schwäche angesehen wird. Also vielleicht wären einige Menschen darüber erstaunt und würden sagen, ja, das ist mutig, dass sie um Hilfe bittet oder das ist ungewöhnlich, aber ich glaube, mir würde geholfen werden. Und warum aber fällt es uns so schwer? Was glaubst du, woran liegt das?
Also ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass uns geholfen werden würde und dass es auch nicht als Schwäche angesehen würde. Also eigentlich ist es eben die eigene Vorstellung davon. Also es geht gar nicht, glaube darum, dass die anderen es als Schwäche empfinden, sondern eher wir empfinden es als Schwäche, wenn wir um Hilfe bitten. Ich glaube, dass das viel mit der Erziehung zu tun hat und wie wir halt uns entwickelt haben. Also ich glaube, wir sind dazu erzogen worden, die Dinge alleine zu schaffen, zu meistern. Es gibt ja da unendlich viele so diese klassischen Redewendungen. Und ich denke, dass da geht es wieder ums eigene Denken eigentlich, weil wir da eigentlich anfangen oder das Mindset verändern müssen, dass wir es eben nicht als Schwäche ansehen, wenn wir um Hilfe bitten. In Tansania ist das, glaube ich, auch so, oder in diesen Kulturen ist das einfach noch so, weil man eben viele Dinge nicht alleine machen kann. Also ich glaube das schon, dass das auch damit zu tun hat, eben weil bei uns ist ja alles da. Also wir haben ja wir haben Versicherungen, wir haben ein gesellschaftliches Netz, das uns oder halt ja ein versicherungstechnisches Netz, wir haben ein staatliches Netz und so weiter. Da ist eigentlich alles da, aber in diesen Ländern gibt es sowas nicht. Also die können sich nicht darauf verlassen, dass der Staat irgendwie für sie aufkommt oder dass das Krankenhaus um die nächste Ecke liegt oder dass sie überhaupt denn sich das leisten können, in ein Krankenhaus zu gehen. Solche Dinge. Und dann muss man einfach helfen oder um Hilfe bitten. Und die anderen helfen dann natürlich, so wie sie es bei uns auch machen würden.
Also ist dieses, sage ich jetzt mal, Versicherungsnetz, in dem wir uns befinden, diese Struktur, etwas, was uns als Gemeinschaft schwächt? Würdest du das so sehen?
Ja, das ist. Also ja, in dem Sinn, nicht, nein, ich würde es nicht Schwäche nennen, aber es nimmt uns halt Eigenständigkeit weg. Und also es ist wir sind uns zu sicher durch diese ganzen Sicherheiten, die wir bei uns haben, sind wir halt, fühlen wir uns sehr sicher. Und denken, glaube, ja, wenn uns was passiert, dann fängt uns dieses Netz sowieso auf. Und kommen irgendwie gar nicht vielleicht auf die Idee, ja, naja, eigentlich könnte man ja auch eben den Nachbarn nochmal fragen um Hilfe oder ja, irgendwie Freunde fragen, ob man helfen kann. Aber ich denke, ja, also ob es uns jetzt schwach macht, in dem Sinn, schwach ist immer finde ich, ein ganz schwieriges Wort, oder? Weil es sehr, sehr klein macht.
Vielleicht gestalterisch schwach, also
Was
im Sinne
natürlich
von.
meinst, ja, aber ich glaube, ja, also wir fühlen uns zu sicher und dadurch haben wir teilweise nicht den Bedarf, um Hilfe zu bitten. Und tun es dann auch nicht.
Ja, mir fällt gerade ein Film ein, der heißt 2040. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Also da geht es darum, wie könnte unsere Zukunft im Jahr 2040 aussehen?
Ja.
Wie können wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen? Und da hat Damon Gammoh heißt, glaube ich, sein Nachname, der macht dort eine Reise, um eben Antworten zu finden, welche Lösungsansätze oder welche Problemlösungsansätze es heute schon gibt, um eben eine nachhaltige, enkelfähige Zukunft zu schaffen. Und das ist ganz interessant, weil er das wie einen Dokumentarfilm zeigt. Also er besucht auf der ganzen Welt Dörfer, wo Menschen eigene Stromnetze entwickelt haben und also unfassbar tolle, sehr kreative Problemlösungen zu aktuellen Problemen, muss man wirklich sagen. Und auf der anderen Seite zeigt er aber eben seine Tochter, die zu der Zeit, als er den Dokumentarfilm gemacht hat, erst ganz klein ist, 5, 6 Jahre alt. Und er zeigt eben in einer Art Spielfilm, Format parallel zu der Dokumentation seine Tochter im Alter von 20 Jahren in dieser Geschichte, die er erfindet und sagt, so würde die Welt 2040 aussehen, wenn wir all diese Ideen, die es bereits heute gibt, in die Umsetzung bringen, diese Energien bündeln als Weltgemeinschaft und eben tatsächlich einfach nutzen, das, was bereits da ist an tollen Ideen. Und das macht so viel Mut. Also das ist eine wirklich sehr gute Geschichte, finde ich, die das heute und die Zukunft sehr gut miteinander verbindet und eigentlich genau in diese Richtung geht, über die wir gerade gesprochen haben. Dieses, ja, einfach nach rechts und links schauen, was gibt es an Ideen, wie kann man einander unterstützen, ob es der Nachbar ist oder vielleicht der Nachbarkontinent.
Ja, genau.
Genau, das ist eine ganz interessanter Film, der mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist.
Wobei, ich glaube, also die Nachbarkontinenten zum Beispiel, also ich finde es immer ganz schön, wenn oder halt, sagen wir so, wir Europäer denken ja immer, wir müssen Afrika irgendwie helfen oder so. Ich meine, ja, finanziell wahrscheinlich, ja, aber die wissen schon sehr wohl, wie der Hase läuft. Also die haben zum Teil fortschrittlicher als wir in gewissen Dingen. Also gerade jetzt, was Nachhaltigkeit anbelangt. Man, vielleicht bin ich da auch etwas gebiased, weil wir für eine NGO gearbeitet haben oder halt mitgearbeitet haben, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft intensiv auseinandersetzt oder halt darin aktiv ist. Aber also da unten passiert sehr viel. Und von dem her denke ich, da könnte man eigentlich miteinander, also für mich geht es immer um das Miteinander. Also das, was ich nach unten gebracht habe, so blöd das jetzt klingt, war definitiv weniger in meinen Augen als das, was ich heraufgenommen habe für mich. Und ja, also ich glaube auch, dass man voneinander lernen könnten, miteinander und vor allem miteinander und eben schauen, was denn alles schon da ist. Und vielleicht zum Teil einfach von auch ein bisschen aus der Vergangenheit die Dinge wieder herzuholen. Ein bisschen für viele ist es vielleicht ein Rückschritt, aber für mich ist es eigentlich kein Rückschritt, wenn ich gewisse Dinge langsamer mache, wenn ich gewisse Dinge, ja, wenn ich wieder ein bisschen, wenn ich weniger konsumiere, wenn ich weniger habe, wenn ich, ja, wenn ich, also es ist so ein bisschen so ein Gedanke bei mir, dass ich sage, wir rennen uns ja teilweise wirklich selber davon. Und da denke ich mal, können wir ja auch von anderen Ländern sehr viel lernen und deren Kultur.
Wie machst du das, wenn du mit diesen Themen in Unternehmen gehst und da beratend tätig bist und da von deinen Erfahrungen berichtest und eben dieses Konzept der Nachhaltigkeits- und Zukunftskommunikation anwendest? Ist das nicht eine wahnsinnige Herausforderung auch?
Ja, weil natürlich das, es kommen immer so viel schnell, so schnell, aber das geht bei uns natürlich nicht. Oder, also, ja, also diese Gründe, warum etwas nicht funktioniert, sind sehr schnell bei uns. Die hat man immer sehr schnell. Ich glaube, also es ist dann einfach oft so, dass man im Gespräch dann einfach mal anfängt, herauszufiltern, was ist denn eigentlich möglich? Was passiert denn schon, was in eine, das in eine richtige, in eine nachhaltige Richtung geht, in eine enkeltaugliche Richtung? Und es passiert in vielen Unternehmen schon sehr viel. Zum Teil so, dass sie es vielleicht gar nicht selber merken. Und ich glaube, dass denn diese Stories und diese Geschichten sind, die erzählt werden müssen, nach außen, aber auch intern in einem Unternehmen. Und ich denke, dass das so die Anknüpfungspunkte sind, dass man auch in Gesprächen herausfindet, was alles schon da ist und was man für die Zukunft da nutzen kann entsprechend. Aber ja, klar, so dieses Thema, ja, wir haben ja eh unsere Zukunftspläne und unsere, keine Ahnung, Fünfjahrespläne und so weiter. Das ist natürlich immer da, immer gegeben, dass man sagt, wir machen schon sehr viel Zukunft und so weiter. Und Zukunft ist ja in aller Munde. Jeder macht Zukunft und ja, von dem her denke ich mal, ja, dann machen wir bitte alle richtig Zukunft und schauen uns an, wie man das noch schöner und noch besser machen kann. Und eben mutig, weil, ja, wir brauchen den Mut, um die Welt von morgen zu gestalten.
Also glaubst du, es wäre eine gute Idee auch, wenn Unternehmen vielleicht Erzählrunden etablieren,
Ja.
in denen sie einfach tatsächlich sich Geschichten darüber erzählen, was ja, was eben an positiver Zukunftsgestaltung geschehen ist in der letzten Zeit, also das wirklich mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren, aber vielleicht auch nach außen an die Kunden oder
Ja, also in
ja,
den
so.
Küchen zum Beispiel passiert das tagtäglich. Also da sitzt man zusammen, erzählt sich Geschichten und da ist ganz oft ganz viel Mutiges dabei. Und nachher geht man wieder an den Arbeitsplatz und arbeitet wieder seine sture Tagesstruktur ab. Also ich glaube, ja, ich denke, das wär wichtig, dass man diese Kaffeepausengespräche, vielleicht, dass man die ein bisschen nutzt, um dieses Geschichtenerzählen zu etablieren in einem Unternehmen. Man muss es halt eben auch da ein bisschen eine Systematik reinbringen, weil man kann ja nicht immer hergehen und quasi die Pause auch noch irgendwie hernehmen als Arbeitszeit in dem Sinn. Aber ich glaube, dass es sehr wohl passiert in den Unternehmen, dass sie sich mit austauschen, was alles möglich ist. Und auch da kommt ganz viel von außen in die Unternehmen, weil die Menschen, die Mitarbeitenden ja wirklich erzählen, was in ihrem Privatleben, in ihren Familien passiert. Was sie, keine Ahnung, im Urlaub erlebt haben oder sonst irgendwie erlebt haben. Und da kann ganz viel enkeltaugliches, nachhaltiges dabei sein, das man wirklich auch nutzen kann, um im Unternehmen vielleicht neue Ideen zu generieren.
Die Inner Development Goals beinhalten ja 23, ich würde sagen, urmenschliche Fähigkeiten, Qualitäten und Kompetenzen, die in meiner Arbeit eine große Rolle spielen, in deiner auch. Magst du kurz mal erzählen, wie du die Inner Development Goals entdeckt hast für dich und was sie bedeuten für deine Arbeit, neben natürlich der Voraussetzung, für die Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele, was ganz konkret eben du ja schöpfen kannst aus diesem Framework oder aus diesen einzelnen Fähigkeiten.
Also für mich, eben wie du wirklich, ja, es stimmt tatsächlich, ich habe mir bei jedem einzelnen dieser 23 Fähigkeiten, habe ich mir gedacht, ja, eh klar, natürlich, klar, klar. Also es war wirklich immer so ein Wiederentdecken und eigentlich total, ja, Wahnsinn, dass wir solche Fähigkeiten wirklich herausstreichen müssen, dass wir sowas brauchen oder nicht mehr haben und wieder erlernen müssen. Also alleine schon, wenn ich mir denke, eben gerade jetzt in meinem Bereich, diese kommunikativen Fähigkeiten, die Co-Kreation, also ja, Wahnsinn eigentlich, oder Mut und Kreativität. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube, es war wirklich im Zuge, wo ich irgendwann einmal so immer mehr in die SDGs reingetaucht bin, und mir eigentlich selber die Frage gestellt, warum wir da eigentlich nicht weiterkommen mit diesen SDGs. Ja, ich glaube, mittlerweile sind zwei Unterziele erreicht oder so irgendwie. Also das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Und das war ja dann auch tatsächlich der Beweggrund, warum es die Inner Development Goals, warum die gestartet worden sind und warum man sich mit denen auseinandergesetzt hat, die schwedische Forschergruppe. Weil sie sich eben darüber Gedanken gemacht haben, warum die SDGs nicht weiterkommen. Und da bin ich eben irgendwie auf diese Inner Development Goals gestoßen. Und das war für mich wirklich wie so ein genau das ist es, genau dieses Thema ist es. Es geht um das Mindset, es geht um die innere Entwicklung, die persönliche Entwicklung, die zuerst stattfinden muss, damit wir überhaupt erst in eine Richtung nachhaltiger Lebensstil, enkeltauglicher Lebensstil kommen können. Und das war für mich zum Beispiel in Tansania sehr spannend, weil also für die ist das, die leben das da unten tatsächlich noch. Also ich glaube, wenn man zu denen sagt, Inner Development Goals, dann wissen sie gar nicht, was sie damit anfangen sollen, weil es für sie so ein ganz klarer Bestandteil ihres Lebens ist. Und insofern ist es für mich einfach etwas, was immer mitschwingt. Also bei jedem Text, den ich schreibe, bei jedem Gespräch, das ich führe, ist es einfach für mich ganz wichtig, dass ich mir immer diese fünf Hauptbereiche im Kopf habe. Einfach dieses Sein, dieses Denken, miteinander also die sozialen Fähigkeiten, dieses sich um die Welt kümmern und vor allem, und das finde ich eines der wichtigsten, das ins Tun kommen. Ich glaube, wir reden viel zu viel in unserer Welt und wir tun viel zu wenig. Und das war zum Beispiel auch ganz spannend in Tansania. Ich habe mit dem Communications Manager die Website, es hat eine Website-Relaunch gegeben und wir haben damit online mit diversen Agenturen kommuniziert und unter anderem mit einem jungen Wiener. Und irgendwann im Laufe des Gesprächs sagt er dann auch zum Mal so, ja, mei, er weiß jetzt nicht, ob er da dafür der Richtige ist und er muss sich jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen und ja, bla bla bla. Und dann nach Beendigung vom Gespräch sagt der Communications Manager, und der ist mittlerweile 30, aber eben noch sehr jung eigentlich, sagt er so zu mir, das ist das Problem mit euch Europäern. Ihr macht es, wenn ihr etwas nicht perfekt könnt, macht ihr es einfach gar nicht. Wir tun einfach mal und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ich meine, das finde ich einfach wirklich ich meine, ich bin in der Dachse, und habe gedacht, ja, eigentlich stimmt's. Natürlich machen sie diverse Dinge nicht so perfekt, wie wir sie jetzt machen würden oder haben jetzt nicht für alles so einen Plan und ja, dann geht es oft halt einmal nicht so, wie es geplant wurde oder wird halt ewig später fertig und so weiter. Aber sie tun es einfach mal. Und ich glaube, dieses Tun ist uns ein bisschen abhanden gekommen.
Vielleicht auch aus der Angst zu scheitern.
Auch daraus, ja, eben, weil
Gibt's
wir denken, wir müssen
oft
alles.
keine gute Fehlerkultur?
Genau, wir müssen ja alles perfekt machen, wir müssen alles planen und wir müssen es durchrechnen. Und nur das ist ja auch so, das war ja auch so zu Corona-Zeiten, hat es aufs Mal geheißen, wir brauchen Planungssicherheit. Und ich habe mir immer gedacht, meine Güte, wann haben wir denn jemals irgendwie sowas wie Planungssicherheit gehabt? Wir wissen ja nie, was passiert. Also von dem her denke ich, ja, tun wir endlich wieder, kommen wir ins Tun und natürlich mit der Unterstützung von all diesen Fähigkeiten, die wir in uns tragen, dieses kritische Denken zum Beispiel. Es gibt so viel, was in uns drinnen steckt, das aber vielleicht irgendwie so schlummert, weil wir gelernt haben, das niederzudrücken. Und das sind in meinen Augen diese Inner Development Goals, sind so in uns schlummernde Dinge, die wir eigentlich alle mitbekommen haben. Und irgendwann durch so, keine Ahnung, sei es Schule, Studium, was auch immer, also so in der Sozialisation, haben wir das so mal niedergedrückt.
Das habe ich gemeint, als ich vorhin gesagt habe, das sind für mich die
Ja,
urmenschlichen,
genau.
also nichts davon ist neu. Und
Nein,
mir
genau.
ging es genauso, als ich es entdeckt habe. Da habe ich wirklich nur gedacht, danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das so schön zu strukturieren und auch überhaupt das so als ein Konzept oder als ein Framework zu kommunizieren, weil es damit eben wieder eine Bühne gibt für diese Fähigkeiten, mit denen Menschen wie du und ich eben Tag ein, Tag aus arbeiten und die so als Soft Skills
Genau.
abgetan wurden oder
So ein bisschen was ins Esoterische reingeschoben
ganz
werden.
genau. Und das ist aber tatsächlich etwas ganz Handfestes ist, was wir wirklich reaktivieren sollten, um eben Probleme zu lösen.
Genau.
Ja, das war halt nicht auf dem Radar bis dato. Und das ist schön, dass es dafür eben dieses Framework und diese Initiative gibt. Und es ist ja enorm, was auch da passiert ist. Letzte Woche war in Stockholm ja der Inner Development Goals Summit. Ich glaube, es waren über 7000 Menschen vor Ort.
Echt?
Ich habe
Okay.
noch keine Zahlen gelesen, wie viele Menschen weltweit in den Streaming-Sessions waren. Also das war schon ein echt gutes Happening und also wahnsinnig brillantes Speaker. Und da kann ich auch nur jeden einladen, wirklich nochmal auf die Website zu gehen und hoffentlich wird es viele Recordings geben und dass man später auch noch mal in alles reinschauen kann. Richtig, richtig klasse.
Ja, also ich finde auch diese ganzen Umfragen, die sie machen, also und wo sie jetzt auch wirklich schauen, zum Beispiel, dass sie auch die Südhalbkugel mit reinholen. Also dass sie wirklich, weil die am Anfang war ja sehr westliche Welt.
Absolut, ja.
Okay.
Haben Sie selbst ja auch am meisten
Ja.
kritisiert und auch die asiatische Welt mit einzubinden und
Ja, einfach, dass wir da
aber
auch noch mehr reinbekommen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und spannend. Und ja, also für mich sehr toll. Also ich bin dann sehr gespannt, wie es dann tatsächlich den Connect zu den SDGs gibt. Inwiefern diese zwei Frameworks dann schlussendlich auch wirklich ineinander laufen.
ja, also laut IDG-Initiatoren ist es ja so, dass eben diese inneren Potenziale, die in uns schlummern, gestärkt werden sollen, damit wir ins Tun kommen. Das
Ja.
ist ja das Ziel. Und ich merke das immer mehr, wenn ich mit Menschen arbeite an diesen Dingen, dass der Wunsch eben einen Impact zu haben und etwas zu bewirken, also in die Wirksamkeit zu gehen, dass dieser Wunsch automatisch größer wird, je mehr wir ins Fühlen kommen, uns selbst wieder zu spüren. Deswegen ist mir der Aspekt mit dem Körper auch so wichtig. Über dieses mich selbst wieder besser spüren zu können und eben festzustellen, wow, ich gehe hier gerade an meine Grenzen, ob es nun die Informationsflut ist oder die Vielzahl an Arbeit, die ich habe. Also all diese Dinge, vielleicht der fehlende Schlaf, also ganz alltägliche Dinge, die schon Schülerinnen und Schüler für sich spüren können. Und wenn man da wieder mehr mit sich ist und wieder mehr so die eigenen Grenzen auch feststellt, ist man automatisch auch verbundener mit anderen Menschen, weil man
Ja.
rücksichtsvoller ist, weil man vielleicht auch mal nachfragt, passt es dir gerade oder ist es dir gerade zu viel?
Ja.
Und dieses Mitgefühl aufzubringen für andere ist ja schon der erste Schritt auch in die richtige Richtung. Und darauf eben aufzubauen und dann eben ganze Welten oder ganze Arbeitswelten von mir aus erstmal oder auch Familienwelten, Communitywelten daraufhin zu gestalten, dass sie eben auf Verbundenheit abzielen. Ich glaube, das kommt automatisch.
Ja, ich glaube
Es
auch.
wird anders hingehört, es wird anders reingespürt und diese Verbundenheit, die uns vielleicht verloren gegangen ist, die kann dadurch wieder ein bisschen besser hergestellt werden. Auch die Verbundenheit zur Natur,
Ja.
das glaube ich auch, dass das einen großen Unterschied macht. Wie gehen
Ja.
wir mit der Natur um? Wenn wir uns verbunden fühlen mit der Natur und als Teil der Natur wirklich empfinden, dann haben wir einen Grund, darauf aufzupassen.
Ja, definitiv.
Ja.
Absolut.
Deshalb glaube ich, das wird so Hand in Hand ein sehr fließender Übergang sein. Und ich bin total optimistisch, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die nicht so weitermachen möchten, wie es bisher
Ja,
war. Und die
bin ich auch.
den tiefen Wunsch haben, etwas zu verändern, damit es ihnen besser geht und damit es der ganzen Welt besser gehen kann. Und das, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine Art stiller Aktivismus, der gerade stattfindet.
Ja.
Es ist nicht laut, es wird nicht gerade laut darüber gesprochen und so, aber es passiert. An ganz vielen Stellen spürt man das. Und
Ja.
macht mir sehr viel Mut. Also ich bin sehr optimistisch, was das angeht. Ich hoffe, das bist du auch.
Ja, absolut. Na eben, deshalb, wie ich schon gesagt habe, für mich sind so diese dystopischen Bilder oder dass das alles schlecht ist und schlecht wird. Mit dem kann ich gar nicht umgehen, weil es mir, also es wird mich derart hinunterziehen. Das funktioniert in meiner Welt nicht, in meinem Kopf funktioniert das nicht. Und entsprechend, ja, also ich bin auch guter Dinge, weil anders würde man gar nicht, also anders könnte jeden Morgen nicht aufstehen. Wenn ich nicht, weil sonst hätte ich keinen Grund und keinen Sinn mehr, dass ich überhaupt aufstehe. Und ich denke auch, dass, also ich habe auch das Gefühl, also vor allem, wenn ich mit jungen Menschen sprich, dass sich da was tut. Es gibt immer die und es gibt immer die, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da auch Umdenken stattfindet, und dass vor allem finde ich es auch schön, dass auch, ich meine, es gibt viele, viele Jugendlichen, die wirklich den Mut verloren haben, die Angst haben. Aber es gibt eben auch die anderen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und dass es immer auch die anderen gibt und dass die lauter werden. Ich glaube auch, dass es eine Art stiller Aktivismus ist, der aber auch laut sein kann, schlussendlich mit den Ergebnissen. Und ich glaube, dass, ja, und dass dieses ins Spüren kommen ist für mich auch ganz wichtig. Ich denke, da ist so ein bisschen das Problem, dass es von der Gesellschaft oft als schwach empfunden wird. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, na, heute geht es mir nicht gut, oder heute brauche ich Zeit für mich, oder also einfach dieses Spüren, was tut mir jetzt gut. Das wird oft einmal eben ja als Schwäche empfunden. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein wahnsinniges Umdenken in der Gesellschaft, dass diese Dinge nicht als Schwäche gelten, sondern dass sie eigentlich uns wahnsinnig stark machen, weil ich in dem Moment weiß, okay, jetzt brauche ich eine Pause, damit ich nachher wieder weitermachen kann. Und ich glaube, dass so diese Offenheit einfach auch wieder gelebt werden sollte. Dass man das auch sagen kann, kommunizieren kann, und dass man vor allem verstanden wird vom Gegenüber.
Absolut, da bin ich total bei dir. Ich würde gerne zum Abschluss hören, was so dein bester Tipp ist, neben den Geschichten, die wir uns erzählen sollen, die ich wirklich mitnehme und das ganz schön finde, diesen Aspekt. Vielen Dank dafür. Aber was ist so dein, wo würdest du sagen, was wäre so die Handlungsempfehlung schlechthin, um grundsätzlich eben ein bisschen mehr Community-Bewusstsein, würde ich es einfach mal nennen, wieder in unser Leben zu bringen.
Auch da einfach mal tun oder es einfach wieder zu tun, hinauszugehen, sich mit Freunden zu treffen. Ich habe jetzt zum Beispiel, eine Freundin von mir hat gemeint, sie möchte unbedingt wieder singen, sie möchte unbedingt im Chor singen, und ich habe mir gedacht, ja, okay, ich habe früher auch im Chor gesungen, mach mal. Überhaupt nicht meine Lieder, überhaupt nicht meine Welt in dem Sinn. Aber es macht echt Spaß. Und da sind wir eine Gruppe von, keine Ahnung, mal mehr, mal weniger Frauen, die singen. Und das ist so was Wöchentliches jetzt, wo ich einfach sage, okay, da freue ich mich echt drauf. Und auch diese Angst zu verlieren, da hinzugehen und vielleicht irgendwie sich lächerlich zu machen oder einen falschen Ton zu singen. Und auch dort jeden so zuzulassen, wie er ist. Und weil wir sind da, zum Beispiel jetzt bei dieser Chorgruppe, sind wir so unterschiedliche Charaktere, und das ist total spannend. Also einfach hinauszugehen wieder. Und ja, ich meine, Social Media ist alles gut und recht, und es ist auch gut, dass man es, also ich bin jetzt niemand, der das irgendwie verteufeln möchte, weil ich habe wahnsinnig viele Freunde, die durch Social Media weltweit irgendwie immer noch mit denen Kontakt habe. Aber rauszugehen, und ja, wenn Freunde um Hilfe bitten, schauen, was man machen kann. Auch da haben wir gerade eine Crowdfunding-Kampagne für eine Freundin gestartet. Also da, und das ist nicht einfach nur eine Crowdfunding-Kampagne, sondern da sind wir jetzt ein Team, da treffen wir uns, da machen wir die Dinge miteinander und so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich wieder dieses soziale Leben leben.
Richtig schön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da haben viele Hörerinnen und Hörer heute tolle Ideen mitnehmen können. Ich auch.
Ich hoffe.
Ich habe auch noch etwas, was ich gern teilen würde an der Stelle, was ich als wahnsinnig bereichernd empfinde und was vor ungefähr einem Jahr eine Frau in einem Gespräch zu mir gesagt hat und was ich seither immer wieder auch weitergebe und auch eben andere Frage ist die Frage, wie kann ich dir helfen? Und das ist eine sehr ernst gemeinte Frage und die, wenn ich die stelle, merke ich jedes Mal, dass es Menschen gibt, die schlucken. Sagen, echt, du würdest mir helfen? Und das ist eine sehr schöne Einladung eben, in genau das zu kommen, was du gerade beschrieben hast. Genau,
Überhaupt Fragen.
wieder aufeinander zuzugehen, ja.
Genau, Fragen, oder? Wie geht's dir? Um das ernst zu meinen und zu, also wirklich wissen zu wollen, wie es dem anderen geht. Nicht einfach nur so, wie geht's dir? Sondern es wirklich auch, ja, ich habe eine Freundin, die fragt immer wirklich lang nach, wenn ich irgendwas sage eben wie es mir geht und so, oder? Und ich denke, das sind total schön eigentlich, weil, ja, weil man merkt, man hört zu. Und ich glaube, das ist auch so eben, wie kann ich dir helfen? Das ist eigentlich so eine Aufforderung. Ich höre dir zu. Ich bin da. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist in der heutigen Zeit.
Absolut. Vielen, vielen Dank,
Ja, ich
Jana.
auch, danke.
Es war sehr, sehr bereichernd, mit dir zu sprechen.
Schön, es freut mich. Kann ich nur zurückgeben. Immer wieder.
Dankeschön.